Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Genau, das Thema heute, Jesus, mein Schicksal. Eigentlich wäre vom Buch her das Kapitel dran Tatort, da gehe ich auch nachher kurz ein, aber da Jesus, mein Schicksal, da ich das Thema so liebe und ich heute predigen darf, weiche ich ein kleines bisschen vom Buch ab. Und die letzte Woche schon da waren, die haben vielleicht das eine oder andere auch schon vom Olli gehört, aber es ist so wichtig, darüber könnten wir eigentlich jede Woche predigen, deswegen spreche ich das eine oder andere nochmal an. Ich möchte kurz beten zum Anfang. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Jesus, ich danke dir, dass wir hier in deiner Kirche dich feiern dürfen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns Jesus heute nochmal ganz neu erklärst und, ja, und uns wirklich durch seine Augen sehen lässt. Amen. Genau, mein Schicksal hat mich ziemlich hart erwischt, weil Jesus hat mein Leben grundlegend verändert und komplett auf den Kopf gestellt. Und Jesus ist der Grund, warum ich lebe. Er ist der Grund, warum ich morgens aufstehe. Er ist der Grund, warum ich einen wundervollen Kaffee trinke erstmal morgens. Er ist der Grund, warum ich zur Arbeit gehe, warum ich wundervolle Menschen um mich habe. Und er ist der Grund, warum ich Nahrung, Kleidung, Wohlstand, Frieden und Liebe, warum ich das alles habe. Jesus steckt in jeder Materie, Jesus steckt in jeder Emotion. Und Jesus steckt in allem, was wir sehen und was wir denken und was wir fühlen. Kolosser 1, 16 bis 17. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Oder noch Römer 11, Vers 36. Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm. Ihm sei Lob und Ehre für immer und ewig. Amen. Ich glaube, dass wir Menschen, dass wir Kinder haben dürfen, das ist ein Gleichnis, das ist ein Ebenbild Gottes. Ich glaube, Gott will uns im Kleinen zeigen, was es heißt, es gibt Vater und es gibt Sohn. Und wir Menschen, wir geben unseren Kindern Spielzeug, Parkhäuser oder sowas und kleine Matchbox-Autos, mit denen sie da rumfahren können und spielen können. Und Jesus bekommt von seinem Vater ein Universum, dass er es beherrschen kann. Und das Spielzeugauto, das Matchbox-Auto, das gibt's, dass die Kinder Spaß haben, dass sie Freude daran haben. Und uns gibt es, dass wir in einer Gemeinschaft mit Jesus und seinem Vater sein können. Und der liebende Vater, er hat seinen Sohn am Kreuz verrecken lassen, weil er sein Allerwertvollstes für uns geben wollte. Ich glaube, er hätte auch genauso gut einen Engel opfern können, aber er wollte seinen Sohn für uns hergeben. Und ja, das, was er in uns hineingelegt hat, Vater und Kind, das, was wir Menschen kennen. Ich glaube, das ist etwas, das kann man nicht begreifen. Die Beziehung zwischen Eltern und ihrem Kind. Und das benutzt Gott, um uns zu zeigen, wie hart es für ihn war, Jesus zu opfern. Und in der Bibel steht auch, als Jesus da am Kreuz hing, da hat der Vater sich von ihm abgewendet, weil er es selber nicht ertragen hat. Und genau das benutzt Gott, um uns seine Liebe zu zeigen. Und der Jesus, der hängt da am Kreuz, der Grund, warum wir leben, der Grund, warum wir hier auf der Erde sind. Wilhelm Busch, der das Buch geschrieben hat, Jesus, unser Schicksal, beziehungsweise es sind Predigten von ihm, die auch von Tonbandaufnahmen aufgeschrieben wurden. Und er schreibt in diesem Buch, glauben Sie, wenn Gott seinen Sohn so grausam sterben lässt, dass das etwas zu bedeuten hat, auch wenn Sie sonst noch nichts davon verstehen. Ja, und das Wunderbare ist, Jesus hängt da nicht mehr an diesem Kreuz. Die Liebe zwischen Vater und Sohn, der Heilige Geist, der hat ihn wieder auferstehen lassen. Und Jesus hat die Liebe des Vaters in sich. Er hat bei dem Heilsplan Gottes, uns zu retten, da hat er mitgemacht. Und er hat das alles auf sich genommen. Und er hat nicht gesagt, ohne mich. Und ich möchte euch da eine kleine Geschichte erzählen. Die ist von einem dänischen Dichter, der heißt Jakobsen. Und er erzählt von einem kleinen italienischen Ort, der heißt Bergamo. Und da ist im Mittelalter ist die Pest ausgebrochen. Und die Pest, die wütet da, die Leute sind verzweifelt, die Toten klocken, die läuten Tag und Nacht. Und sie sind unendlich verzweifelt. Sie schreien zu Gott, aber es passiert nichts. Die Pest wütet immer noch schlimmer. Und eines Tages beschließen sie für sich, das hat keinen Wert. Gott ist tot hier an diesem Ort, die Pest wütet weiter. Uns ist alles egal, wir rollen die Fässer aus den Wirtschaften und es geht ein großes Gesaufe los und die, die sinnlos Betrunkenen, sie umarmen und begatten sich, egal wer zu wem gehört. Und ja, eine Orgie der Verzweiflung beginnt, tagelang. Und ihnen ist alles egal, alle Triebe sind entfesselt. Und mitten im Tanzen fällt dann immer mal wieder einer um, ist schwarz im Gesicht und sie lassen ihn einfach liegen. Und eines Tages hören sie einen Gesang und sie rennen zum Stadttor und schauen runter. Und da kommt so ein Zug von Menschen hoch zu Bergamo gelaufen und sie singen ein Choral, Herr, erbarme dich. Und vorne ran geht ein Mönch, der trägt so ein Holzkreuz nach oben. Und da kommen die an das Stadttor und die Menschen von Bergamo, die spotten und lachen und lästern über sie weiter und sagen, ihr seid dumm, Gott ist tot an diesem Ort, ihr könnt aufhören mit Singen, feiert mit uns, sauft mit uns und vergesst Gott. Und dann geht dieser Zug von Menschen, der geht in die Kirche und der Mönch, der steigt auf die Kanzel hoch und er gibt mit einer Handbewegung das Zeichen, dass sie sich beruhigen sollen, weil sie schreien und spotten. Und dann fängt er an zu erzählen, da hängt dieser Jesus, der Sohn Gottes, der hängt am Kreuz. Und genauso damals haben die Leute um ihn rum, die haben gespottet und gelästert. Und dann hat der Sohn Gottes gedacht, für diese dreckige Menschheit soll ich sterben. Und dann hat er gedacht, nee, das macht er nicht mit, ohne mich. Und dann hat er die Nägel in göttlicher Kraft aus dem Holz gerissen und ist von diesem Kreuz runtergestiegen. Und diese Knechte, die um sein Gewand gewürfelt haben, denen hat er das rausgerissen, sodass die Würfel den Berg von Golgatha runtergerollt sind. Und dann hat er sich das umgeworfen, das Gewand, und ist zu seinem Vater gefahren und hat gesagt, ohne mich, er hat da keinen Bock drauf. Und jetzt gibt es keine Erlösung, jetzt gibt es keine Rettung, weil das Kreuz blieb letztendlich leer. Jetzt gibt es nur noch Tod und Hölle. Und so hat der Mönch gepredigt und hat auf einmal so ein kräftiger Metzger, so ein stämmiger Mann, der ist aufgestanden und hat gesagt, bitte nicht, häng den Heiland wieder ans Kreuz. Weil ihm wurde in dem Moment klar, ohne Jesus am Kreuz gibt es für uns keine Rettung. Da gibt es einfach nur die Hölle. Und Gott sei Dank hat dieser Mönch in Bergamo nicht die Wahrheit erzählt. Und es gehört zum Herzbeweglichsten eigentlich, dass Jesus bis zum Schluss mitgemacht. Er hat nicht gesagt, ohne mich. Er wusste genau, dass den Menschen damals und heute Arbeit, Vergnügen und alle Dinge dieser Welt, dass sie ihnen viel wichtiger sind als ihr eigenes Heil. Aber trotzdem hat er es durchgezogen. Und ich glaube, Jesus hätte eine Menge Lust gehabt, von diesem Kreuz runterzusteigen. Aber er hat es nicht gemacht, er hat es bis zum Schluss durchgezogen. Und wenn ich Jesus wäre, ich sage, die Welt, die kann von mir aus zugrunde gehen. Ich habe keinen Bock hier für sie zu leiden, während sie sich über mich lustig machen. Aber er hat es durchgezogen, es ist vollbracht und die Tür ist auf. Und vor ein paar Wochen hat David Rominger hier gepredigt und er hat gesagt, zu dem Errettungsprozess von Gott, da gehört genauso die Auferstehung von Jesus. Das hätte uns nichts geholfen, wenn Jesus im Grab geblieben wäre. Dann wäre die Sünde, die hat er damit bezahlt, die wäre zwar weg gewesen, aber dadurch, dass er wieder auferstanden ist und dadurch, dass er zu seinem Vater in den Himmel gefahren ist und den Heiligen Geist hier gelassen hat, dadurch können wir die Liebe und die Gnade verstehen, dadurch können wir Jesus verstehen und der Geist erklärt uns Jesus und offenbart uns Jesus und dadurch können wir uns vor den Menschen zu Jesus bekennen und er kann sich vor seinem Vater im Himmel zu uns bekennen. In Mikes Buch heißt es Kapitel Tatort. Und die Krimiserie Tatort, die wir aus dem Fernsehen kennen, die soll sich laut Produzent an Kriterien orientieren, die ja, der Gesellschaft wichtig sind. Und wir im ICF, wir sind ähnlich. Wir wollen Menschen genau da abholen, an den Dingen, die sie interessieren, da, wo sie gerade stehen, und wollen sie ja, mit ihnen eine Beziehung zu Jesus führen. Und es gibt aber einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen der Krimiserie und dem, was wir im ICF, was wir in der Kirche lehren. Weil der Heilsplan Gottes, der wurde schon vor tausenden Jahren aufgeschrieben. Im Alten Testament wird in jedem Buch auf Jesus hingewiesen und im Neuen Testament wird in jedem Buch entweder von Jesus als Mensch erzählt oder es sind seine eigenen Worte, die jemand aufgeschrieben hat. Und das komplette Drehbuch war also schon bekannt. Das komplette Drehbuch vom Evangelium. Und es wäre ziemlich langweilig, wenn ja, bei einem Krimi schon bekannt wäre, wer gehört zu wem, wer steckt mit wem unter einer Decke und wer ist letztendlich der Täter. Die Frage ist, wieso gibt Gott uns dieses Drehbuch preis? Und diese Frage, die beantwortet Jesus selbst. In Johannes 13, Vers 19 heißt es, Schon jetzt kündige ich es euch an, damit ihr auch dann, wenn es geschieht, ganz sicher wisst, ich bin der, den Gott gesandt hat. Gott möchte den Himmel nicht ohne uns. Darum Jesus, es ist eine Auswirkung von der Liebe des Vaters. Und wir sollen ganz sicher wissen und erkennen, wenn das geschieht, was Gott prophezeit hat, weil das ist etwas Göttliches, das kann nur Gott Dinge voraussagen. In der Bibel stehen ungefähr 300 Hinweise auf Jesus und alle sind genauso eingetroffen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass 8 von diesen 300 eintreffen, liegt bei 1 zu 100 Milliarden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass alle eintreten, völlig unmöglich. Es sei denn, jemand kannte das Drehbuch. Und Gott zeigt sich hier, Gott steckt in diesen Prophezeiungen, da steckt nichts Menschliches drin. Und Gott zeigt sich, er zeigt, dass er Wahrheit ist und dass er Realität ist und der allmächtige Gott ist und dass er uns unendlich liebt. Und er will, dass wir genau das wissen und begreifen. Wichtig und Grundlage, dass Jesus unser Leben verändert, ist, dass wir Frieden haben mit diesem Gott. Ich glaube, die meisten Menschen, sie glauben an Gott, aber sie haben keinen Frieden mit ihm. Ich glaube, die wenigsten Menschen würden auch von sich behaupten, die sind Atheisten. Und auch der Teufel, der weiß genau, dass Gott lebt. Der hat nur keinen Frieden mit Gott. Und nach dem Sündenfall war die perfekte Beziehung zerstört zwischen Gott und den Menschen. Da hat der Mensch von Gott getrennt gelebt und wir leben nicht mehr so, wie Gott es definiert hat, wie es sein soll. Und Gott hat das Spiel erfunden, der macht auch die Spielregeln. Und somit verfehlen wir das Ziel unseres Lebens, Zielverfehlung, und das ist Sünde. Und Gott hat festgelegt, wer sündigt, der geht verloren. Der verbringt die Ewigkeit nicht bei Jesus, der ist von Gott getrennt in der Ewigkeit und das ist die Hölle. Und das wollte er nicht und deshalb hat er einen Rettungsplan ausgearbeitet, Jesus. Und als Gott den Menschen geschaffen hat, da hat er ihm einen freien Willen geschenkt. Wir sind keine Marionetten, wir dürfen selbst entscheiden, was wir tun, was wir denken. Und ich habe vorher gesagt, Jesus steckt in jeder Emotion, in jedem Gefühl. Und es würde auch bedeuten, Jesus steckt in Angst, in Wut, in Zorn. Und ich glaube, es ist ganz genauso. Jesus darf genauso wie wir selbst entscheiden, was er tut, was er macht. Und ich glaube, Jesus könnte sich auch entscheiden, getrennt vom Vater zu gehen. Aber das wird er niemals tun, weil der Heilige Geist, die Liebe, die verbinden die zwei. Und Jesus könnte sich genauso entscheiden, zornig auf uns zu sein. Und er hätte auch jede Menge Grund dazu. Aber er entscheidet sich, uns zu lieben. Und durch diesen freien Willen, den auch wir geschenkt bekommen haben, dürfen wir entscheiden, ob wir die Ewigkeit bei Jesus verbringen oder getrennt von ihm. Und es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Perspektive Ewigkeit. Und dass wir das entscheiden können, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen, brauchen wir diesen Frieden mit Gott. Und wir müssen auf die Knie gehen und wir müssen Jesus annehmen und wir müssen um Vergebung beten. Und dann müssen wir uns Jesus hinhalten, dass wir nicht wieder von diesem Weg abkommen. Und durch die Taufe werden wir zu einem neuen Mensch. Und der Alte ist Vergangenheit. Und die Sünde, die bleibt am Kreuz und die ist weg. Es ist aber wichtig, diese Verhaltensmuster, die wir vorher hatten, die nehmen wir vom Kreuz wieder mit. Und deshalb ist es so wichtig, an diesem Jesus dran zu bleiben, weil dass wir wieder sündigen, das steht außer Frage. Und Jesus bleibt an uns dran, das hat er uns versprochen. Und die neue Identität, die wir von Jesus geschenkt bekommen haben, die müssen wir annehmen und wir müssen die alte ablegen. Wir müssen die alten Verhaltensmuster ablegen und wir müssen uns auf neue Wege mit Jesus einlassen. Und nach diesem Prozess, wenn wir Jesus angenommen haben, sind wir Kinder Gottes und zwar für immer. Punkt. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn, der vom Vater weggegangen ist und irgendwann hat er gemerkt, es war nichts und er hat entschieden zurückzugehen und der Vater nimmt ihn auf mit offenen Armen. Und jetzt male ich mir Folgendes aus, dass sie am nächsten Morgen sitzen, sie am Frühstückstisch und dann schmeißt der verlorene Sohn eine Kaffeetasse aus Versehen runter, weil er das nicht mehr gewohnt war, an dem Tisch zu sitzen und aus einer Tasse zu trinken, weil er bei den Schweinen war. Und er sagt, Scheiße nochmal und ist zornig auf sich und flucht. Und was macht der Vater? Schmeißt er ihn wieder raus? Nee, macht er nicht. Der Vater hat gesagt, angenommen ist angenommen. Und er wird zum Sohn sagen, bemühe dich, an diesem Tisch zu sitzen und ordentlich zu essen und aus dieser Kaffeetasse zu trinken, ohne sie runterzuschmeißen. Aber angenommen ist angenommen. Und genauso ist es mit uns Menschen auch, wenn wir uns Jesus zu eigen gemacht haben und wenn wir Jesus angenommen haben, dann sind wir Kinder Gottes und wir machen die Entdeckung, diese alten Verhaltensmuster, die sind noch da und wir müssen an uns arbeiten und es kommen immer wieder Sachen hoch und wir erleben Niederlagen immer wieder. Aber wir dürfen nicht dran verzweifeln, wir müssen auf die Knie gehen, wir müssen sagen, danke Herr, dass ich dir immer noch gehöre und vergib mir durch dein Blut am Kreuz und hilf mir, dass ich diese alten Gewohnheiten loswerde. Aber das ist ja das Wichtigste, dass wir sagen, danke, dass ich dir immer noch gehöre. Und darin besteht auch Heilsgewissheit, zu wissen, dass ich nach Hause gekommen bin, ich bin angenommen und kämpfe jetzt den guten Kampf und fliege nicht ständig raus und rein. Und wenn man predigt, man muss das Heil jeden Tag neu ergreifen, dann ist es einfach falsch. Menschliche Kinder brauchen nicht jeden Tag zu ihrem Vater zu kommen und sagen, hey, darf ich heute wieder dein Kind sein? Nee, sie sind es einfach, für immer. Und wenn ich Kind Gottes geworden bin, dann bin ich Kind Gottes geworden und bin das für immer. Für diese Entscheidung gibt es aber auch ein zu spät. Wenn der verlorene Sohn sich nicht entschieden hätte, zum Vater zurückzugehen, wäre es irgendwann zu spät gewesen. Ich habe von einer Erzählung gelesen, da stehen zwei Menschen vor Jesus und sie sind gestorben hier auf der Erde und sie stehen vor Jesus und müssen sich rechtfertigen. Sie werden angeklagt und müssen sich rechtfertigen für das, was sie gemacht haben. Und sie müssen ihre Schuld bezahlen und keiner ist da, der die Schuld für sie bezahlt. Und Jesus schickt sie weg mit einer Handbewegung. Und dann laufen die zwei Menschen weg und sie haben ihren Kopf geneigt und laufen an den Ort, wo Jesus sie hingeschickt hat. Und die sagen nichts und auf einmal sagt der eine zum anderen, hey, hast du das gesehen? Und der andere sagt, ja, die Hand, die uns weggeschickt hat, die war durchbohrt und zwar für uns. Und an dem Punkt ist es für die zwei zu spät. Und wenn du es noch nicht festgemacht hast mit diesem Jesus, dann denke ich, ist es vielleicht an der Zeit, weil ein zu früh gibt es definitiv nicht, aber es gibt definitiv ein zu spät. Und was bringt aber dieses Leben mit Jesus jetzt schon auch in unserem irdischen Leben? Und es gibt tausend Gründe dafür. Und ich möchte euch zwei erzählen. Der eine ist die Neudeck'sche 100-Jahre-Regel. Meine Verlobte Nina, die studiert Medizin und die hat teilweise richtig heftige Prüfungen. Und was die Mediziner leisten, das ist eh unglaublich. Aber die sind richtig heftig, die Prüfungen. Und wenn sie vor so einer Prüfung steht, dann hat sie oft Angst und sie hat Schiss. Sie können die Prüfung nicht bestehen. Sie können durchfliegen. Und dann kommt die Regel ins Spiel. Die heißt nämlich in dem Fall folgendermaßen. In 100 Jahren sind wir alle tot und dann interessiert es keine Sau mehr, wie die Prüfung war. Und an diesem Zeitpunkt in 100 Jahren, da zählt nur noch, wie du dich für Jesus eingesetzt hast. Und es soll keinen Druck machen. Wenn wir Christen um alles von Jesus erzählen wollen, uns erzwingen wollen, dann werden wir ziemlich uninteressant. Gott schafft diese Situationen, diese Augenblicke, wenn es sein soll. Aber es soll helfen, den Fokus auf das Wesentliche zu legen, auf das, was es im Leben geht, Perspektive Ewigkeit. Es geht um Jesus. Und wenn er will, dass die Prüfung bestanden wird und wenn wir unser Bestes gegeben haben, dann wird die Prüfung bestanden. Dann wird Nina diese Prüfung bestehen. Und wenn sie nicht besteht, dann ist es Zeit, darüber nachzudenken und mit Gott zu reden, ob das der richtige Weg ist. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und ich glaube, die 100-Jahre-Regel, die lässt sich in vielen Bereichen unseres Lebens anwenden. Bei geschäftlichen Meetings, Streit zwischen Menschen. Es geht da nicht darum, wer den Streit gewonnen hat, sondern es geht darum, wie du mit Gott als Mensch umgegangen bist. Schule, Uni, Partnerschaft. Genau, und ich glaube, es macht unser Leben wesentlich einfacher, viel klarer, wenn wir die Perspektive Ewigkeit, unsere Augen auf Jesus gerichtet haben. Und liebe Studenten, wenn ihr Studentinnen, wenn ihr Schiss vor euren Prüfungen habt, kommt zu mir. Ich erkläre euch die 100-Jahre-Regel jedes Mal neu und wir beten zusammen und geben Jesus die Prüfung. Genau, und es gibt sicher Menschen heute hier, oder es werden sich Menschen den Podcast anschauen, die Jesus ihr Leben noch nicht gegeben haben. Und ich möchte euch Bock darauf machen, weil Jesus kann noch was ganz Unvorstellbares in unserem Leben bewirken, wenn wir ihn annehmen, wenn wir ihn einladen. Love your neighbor. Wie können wir unseren Nächsten lieben? Und wie können wir mit dem Leben fertig werden, wenn uns die anderen auf die Nerven gehen? Und eigentlich ist die Frage an sich schon falsch, weil die anderen gehen uns auf die Nerven, definitiv. Es gehen sich so viele Menschen auf die Nerven. Eheleute, Geschwister, Kollegen, Mitschüler. Es gibt unzählige Geschichten und jeder kennt sie, jeder erlebt sie. Die bessere Frage ist eigentlich, wie können wir Frieden mit Gott haben, wenn uns die Menschen, die er geschaffen hat, wenn die uns auf die Nerven gehen. Und da gibt es eigentlich einen ganz einfachen Weg. Es gibt keine einfache Lösung, aber es gibt einen extrem einfachen Weg. Wir müssen auf Jesus schauen. Weil Jesus ist der Mann, dem niemand auf die Nerven ging. Jesus war 100% Mensch und die anderen haben ihn nicht genervt. Wie geht das? Es ist der Heilige Geist. Es ist die perfekte Beziehung zwischen Sohn und Vater. Es ist die unendliche Liebe Gottes. Im Griechischen heißt sie Agape. Und ich möchte euch auch hier eine kurze Geschichte erzählen. Es geht um Da Pozzo. Er war eine wahre Geschichte. Er war Evangelist im Dritten Reich und er war im KZ. Und er war total unterernährt und hatte Hunger. Und eines Tages lässt ihn der Lagerleiter von dem KZ, in dem er war, der lässt ihn antreten. Und er kommt in einen Raum, da ist ein Tisch und ist nur ein Gedeck drauf. Und da kommt der Lagerleiter rein und lässt sich ein köstliches Essen servieren. Ein Gang nach dem anderen und der Pozzo am Verhungern und er muss nebendran stehen. Und zum Schluss, als er fertig gegessen hat, lässt er sich noch Kaffee bringen und dazu lässt er sich eine Kiste auf den Tisch stellen und er sagt zu der Pozzo, schau mal, das ist von deiner Frau aus Paris. Gebäck war da drin. Und er fängt an, dieses Gebäck aufzuessen und der Pozzo fleht ihn an, dass er nur ein Plätzchen kriegt, dass er ein Andenken hat an seine Frau, weil sie muss gespart haben ohne Ende. Er wusste, wie wenig es zu essen gab, um ihm diese Plätzchen zu schicken. Und der Lagerleiter, der isst einfach das letzte Plätzchen auf. Und das ist was, wo das auf die Nerven fallen, wo das auf die Nerven gehen, auf den Höhepunkt kommt. Da fängt man an zu hassen. Und in dem Augenblick, der Pozzo war französischer Evangelist, er hat gewusst, er ist Kind Gottes. Und in dem Moment wurde die Liebe Gottes in seinem Herz ausgeschüttet. Und auf einmal konnte er diesen Mann, diesen Lagerleiter, lieb haben. Er dachte, du armer Mann, keine Sau hat dich lieb, keine Sau backt dir Plätzchen, nur Hass umgibt dich. Und dann konnte er diesen Mann in Mitleid und in Erbarmen einhüllen. Und er ist ihm nicht mehr auf die Nerven gefallen. Und der Lagerleiter, der hat es gespürt, der ist von seinem Stuhl aufgestanden, hat ihn weggeschubst und ist aus diesem Raum rausgerannt. Und der Pozzo, der hat das KZ überlebt und nach dem Krieg hat er diesen damaligen Lagerleiter ausfindig gemacht. Und dann ist er zu ihm hingefahren und er hat geklingelt und der Lagerleiter, er erkennt ihn und er wird bleich und sagt, du willst dich rächen. Und dann sagt der Pozzo, ja, ich will mich rächen, ich habe einen Kuchen im Auto und ich möchte mit dir eine Tasse Kaffee trinken. Eine wahre Geschichte. Und als der Mann das verstanden hat, als er das begriffen hat, dass wenn jemand in die Gewalt Jesu gekommen ist, dass er nicht mehr hassen muss, der kann sich frei machen von diesem auf die Nerven fallen, wenn die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ist. Ja, liebe deinen Nächsten, wir können es von uns aus, können wir es definitiv nicht. Unser Herz ist viel zu selbstsüchtig. Und die Leute um uns rum, die wir sympathisch finden, die wir mögen, da ist es einfach, sie lieb zu haben. Aber was ist mit denen, die uns nerven? Und die Welt wäre anders, wenn wir unseren Nächsten so einfach lieben könnten, wenn wir den Schwierigen, den Bösen, der das nicht gut mit uns meint, wenn wir ihn lieben könnten. Aber wir können es nicht, es ist ein Geschenk Gottes. Aber Jesus kann es. Und Jesus hat alle Möglichkeiten, die wir uns nicht ansatzweise vorstellen können. Und wenn wir Jesus in unser Herz hinhalten und sagen, ich möchte die oder jene Person lieb haben, dann müssen wir uns auf was gefasst machen. Plötzlich erkennen wir vielleicht, wir kennen die Geschichte von diesem Menschen überhaupt nicht, der uns dann nervt. Und wenn wir sie kennen würden, dann würde es ein ganz anderes Licht auf ihn werfen. Oder wir merken vielleicht, wir nerven die Person viel mehr, als sie uns nervt. Und das ist die Liebe vom Vater, das bekommt kein Mensch alleine hin. Und ich finde, diese Geschichte allein von Da Pozzo, die beweist, es ist definitiv möglich, mit dem Leben fertig zu werden, auch wenn andere uns unwahrscheinlich nerven. Und Wenn wir durch die Augen Gottes sehen können, dann sehen wir ein wunderbares Geschöpf Gottes, das es wert ist, geliebt zu werden und nicht sein Handeln. Und das ist der zweite Grund, warum es sich jetzt schon lohnt, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Weil ich glaube, jeder liebt mehr, als dass er hasst. Und dieser Jesus, er hängt da am Kreuz. Und genau der damals vor 2000 Jahren, genau der damals da hing, der ist heute hier, jetzt gerade. Und er ist direkt neben uns, weil er hängt da nicht mehr. Das Kreuz ist leer. Und wenn du denkst, das kann nicht sein, weil ich sehe ihn nicht, dann darf ich daran erinnern, dass dieser Jesus das Universum geschaffen hat. Der kann mehr als unsichtbar sein. Ja, und wenn du denkst, es ist heute dran für dich, mit diesem Jesus festzumachen, dann lade ich dich ein, nachher an den Technikpult hinterzukommen. Es werden dort Mitarbeiter sein, die mit dir beten. Weil so fängt eine Beziehung an, dass man miteinander spricht. Jesus, und ich danke dir, dass du es durchgezogen hast. Ich danke dir, dass du bis zum Schluss am Kreuz geblieben bist. Und ich danke dir, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast. Ich danke dir, dass wir unser Leben hier jetzt schon mit dir leben dürfen und nicht erst in der Ewigkeit. Ich danke dir, dass du unser Leben veränderst, dass du Liebe in uns ausgießen kannst. Und ja, ich danke dir, dass es so einfach ist, dass wir dich bloß annehmen müssen, Jesus. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du deine Kirche mit uns baust, Jesus. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.